Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Schildheuer.
Herzlich willkommen und herzlich willkommen zurück bei den Vorstoppern. Folge 2 und es ist eine ganz besondere Folge hier bei uns. Der erste Bundesligaspieltag ist rum, der erste DFB-Pokalspieltag ist rum für Borussia Dortmund. Aber noch viel wichtiger, unser Stopper, unser Vorstopper, Michael Schulz, hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, Julian.
Jawohl. Wie sehr hast du gefeiert bislang?
Genau das Gegenteil ist der Fall, muss ich ehrlich sagen. Es war sehr anstrengend alles bis jetzt. So ein Tag, du glaubst ja nicht, was hier los ist. Erstmal hast du mich überhaupt erkannt wieder.
Ja, ein bisschen gebräunt bist du. Aber
nein,
ansonsten.
Ich war ja letzte Woche, wer es gesehen hat, war ich ja noch auf Ibiza, da haben wir so eine Notsendung gemacht mit dreimal. Nein, ich war beim Friseur noch auf Ibiza. Ja, weil meine Mutter hat das nicht so gerne, wie ich so lange Haare habe. Also ich hoffe, man erkennt mich noch.
Ja, sie ragen nicht mehr aus dem Bild heraus, das muss man sagen. Also sie sind auf jeden Fall wieder auf Schulterhöhe.
Nee, aber pass auf, es war natürlich ein sehr anstrengender Geburtstag, weil die Vorbereitung auf die Sendung, ich wollte mich ganz in Ruhe schön vorbereiten. Und ich weiß nicht, ob du dir auch nur ansatzweise vorstellen kannst, was bei mir los ist am Geburtstag. Ich freue mich natürlich total über ganz viele Anrufe von Freunden, ehemaligen Spielern und so weiter und so weiter. Aber wenn du dabei was vorbereiten willst und es so dauert, ich meine, ich bin natürlich nicht überall reingegangen, weil dann hätte ich jetzt null Vorbereitung. Ja. Ich habe nur wenig angenommen. Unter anderem, aber die Geschichte wollte ich noch kurz erzählen. Also es war sehr, sehr anstrengend. Aber die Geschichte möchte ich loswerden. Michael Mayer ruft mich auch jedes Jahr an. Die Älteren werden sich erinnern, unser Manager damals beim BVB, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Der hat mir ja zu meinen schweren Zeiten mit den roten Karten, hat er mir echt den Arsch gerettet, hat mich nicht fallen gelassen und ihm habe ich letztlich zu verdanken, dass ich dann doch noch eine recht passable Karriere hinlegen konnte. Auf jeden Fall haben wir auch so ein bisschen über alte Zeiten gesprochen. Er hat mir eine Geschichte erzählt, ich habe mich jetzt gar nicht gefragt, ob ich das erzählen darf, aber ich mache es einfach, weil die fand ich so witzig, nur weil man sieht, was früher und heute war. Ne? Da hat er mir erzählt, sie hätten sich jetzt unlängst getroffen, unter anderem mit Kalli Kallmund und haben so auch ein bisschen von früher erzählt. Und dann die Geschichte war folgendermaßen. Die hatten ein Manager-Treffen aller Bundesliga-Clubs und es gab zu der Zeit einen Spielerberater, der einen Spieler wohl bei fast allen dort angeboten hat. Das kam in dieser Sitzung, kam das raus, der Name fiel von diesem Spieler und dann sagten plötzlich zwölf Manager, sagten, ja, der ist mir auch angeboten worden, ne? Ach, das gibt's doch gar nicht und so. Und ja, pass auf, das ist nicht der Witz. Der Witz kommt jetzt. Und dann, also es war ein unbekannter Spieler, Nachwuchsspieler, durchaus talentiert wohl, aber ich habe den Namen danach auch nie wieder gehört, deswegen sage ich noch erst gar nicht. Auf jeden Fall haben sie sich da kaputt gelacht, dass dieser Berater den fast in der ganzen Bundesliga angeboten hat. Und dann haben sie gesagt, wisst ihr was, wir machen Folgendes. Wir losen jetzt aus. Dann haben sie so Stäbchen genommen, also Streichhölzer, einen lang gelassen und da musste derjenige ziehen, der den nehmen soll. Und so, das haben die wirklich gemacht. Dann hat wohl der Manager von Stuttgart den gezogen und sagt, was soll ich jetzt machen? Ja, sagt, jetzt nimmst du den. Das musst du dir vorstellen.
Aber dann haben die den wirklich unter Vertrag genommen?
Ja, pass auf, er hätte ihn wirklich genommen, aber tatsächlich, deswegen kann ich die Geschichte erzählen, der hat sich dann da kurz danach das Kreuzband gerissen. Oh. Da war der weg vom Fenster. Ne? Aber allein diese Geschichte, dass die Manager todernst mit Streichhölzern ausgelost haben, wer diesen Spieler ist, den fand ich unglaublich. Ich meine, wie kann man sich das heute noch vorstellen? Kann man sich
andere nicht, Zeiten, das kann man auf jeden Fall mal festhalten. Also, wenn das heute rauskommen würde, dann würden die Manager geschlachtet gefühlt von den Medien.
Und vor Gericht müssten sie wahrscheinlich auch noch gehen.
Ey. Ja, genau. Kurze Sache, bevor wir jetzt gleich direkt nochmal reingehen. Ich war heute in Köln, musste da was Berufliches machen, bin hingefahren. Auf einmal, ich gucke so auf Google Maps, ploppt oben was auf. Michael Schulz im Karriereinterview bei 11 Freunde. Und ich dachte so, nee, das kann ja jetzt nicht sein. Passend zu deinem Geburtstag haben die ein Interview rausgehauen und ich lese einfach nur die Überschrift vor, weil die finde ich genial. Ich trat dem Linienrichter auf die Füße und brüllte, ich hau dir auf die Fresse.
Du blinde Nuss, habe ich noch gesagt.
Das hat mich heute sehr amüsiert.
Das war das übelste Ding meiner Karriere. Das war in Karlsruhe. Ich habe den Platz nach dem Spiel verlassen. Der hat mir gar nichts Böses getan. Wir haben einfach nur scheiße gespielt und ich war schlecht gelaunt. Und jetzt stand der arme Kerl da. Dann bin ich dir mit beiden Füßen, auch noch mit meinen Stollenschuhen auf die Füße getreten. Da hat mich so von oben herab. Ich hau dir auf die Fresse, du blinde Nuss. Und dann kam er nicht weg, dann hat er über meine Schulter so, ich weiß nicht, wie der Schiedsrichter ist, ich sag mal, Hilfe! Werner, Hilfe! Ja, dann bin ich gegangen, ich hatte schwere Zeiten und dann in der Kabine, ich habe mich natürlich sofort entschuldigt und so weiter, aber da war es schon zu spät. Und dann haben die vorm Sportgericht damals, werde ich auch nicht vergessen, also ich habe mich bei ihm entschuldigt, also todernst hat mich entschuldigt. Wie gesagt, ich war da nicht irgendwie, ich weiß nicht, was da in mir, ich war manchmal ein bisschen da durcheinander. Auf jeden Fall Sportgerichtsverhandlungen, da hat er auch gesagt, dass er mich entschuldigt hätte und so weiter. Und dann haben die wirklich ewig lange diskutiert bei dieser Verhandlung, ob ich jetzt dann, wenn man so große Füße hat wie ich, ja, Größe 48, ob man, wenn man dicht an einem dran steht, auch zufällig auf die Füße steigen kann. Und Gott sei Dank haben sie gesagt, oh ja, wahrscheinlich wird das so gewesen sein, war keine Absicht. So war das keine Tätigkeit. So war das dann keine Tätigkeit, das wäre ein halbes Jahr Sperre gewesen, ja, sondern nur eine Beleidigung, ja. Und ich glaube, es waren 8 Wochen, die ich gekriegt habe oder so, ne. Und ich werde nie vergessen, wie der Kindermann, ich war ja öfter vorm Sportgericht, ja, Michael Mayer, habe ich ja vorhin schon erklärt, wir waren ja da dauernd da. Das letzte dazu werde ich nie werde ich das vergessen, wie der Kindermann, Gott hat ihm selig, der war ja Chefankläger vom DFB, hat irgendwann mal gesagt, nachdem ich, weiß ich, wie oft schon da war, hat mich so angeguckt, dann hat er so Brille da und von oben die Scheinwerfer, dann hat er mich so angeguckt und dann hat er im Plädoyer gesagt, bei Herrn Schulz ist das wie bei Mördern und Totschlägern, den sieht man das auch nicht auf den ersten Blick an. Das musst du dir mal vorstellen, in der Sportgerichtsverhandlung. Und da hat nie ein Journalist irgendwas drüber geschrieben, bis ich es mal live im Sportstudio gesagt habe. Ja, und damit fing praktisch dann mein Aufstieg wieder an, dann haben sie wieder alle positiv über mich geschrieben und dann bin ich dann in einem Jahr Nationalspieler geworden. Ja, das war meine Geschichte. Ne?
Das ist so genial. Also 11-Freunde-Interview kann man sich da auf jeden Fall noch mal reinziehen, reinlesen.
Ja, das habe ich selbst noch gar nicht gesehen. Online oder was?
Ja, es ist mir in meiner App. Also ich habe 11-Freunde abonniert und da ist mir aufgeploppt. Ja, fand ich sehr witzig.
Ja,
aber wir haben auch eine sehr, sehr volle Podcast-Show jetzt heute hier geplant. Ja, deswegen lass uns doch mal direkt reingehen und wir starten mit Schulz Kommentarecke.
Schulz Kommentarecke.
Das ist die Kategorie, wo du, lieber Michael, die besten Kommentare vorlesen darfst. Meistens ja unter YouTube, also wir sind ja auf allen möglichen Plattformen, aber genau da ist die Community, also, glaube ich, am aktivsten.
Ja, ich kann nur sagen, wer mich anschreiben oder uns anschreiben möchte, also ich lese nur auf YouTube. Ich glaube, da kommen auch die meisten. Ja, was soll ich sagen? Erstmal sagen, also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, muss ich sagen, weil ehrlich, tolle Zuschriften, natürlich hauptsächlich von unseren Alt-Zuschauern, ja, die ich auch schon die lange kenne, du ja mittlerweile auch ein paar davon und so weiter. Ja, also viel Lob und so weiter, auch natürlich, was heißt Kritik noch nicht, aber so ein bisschen Anmerkungen zu Mattes und so weiter. Pass auf, ich habe mich jetzt ausnahmsweise mal dazu entschieden, jetzt 2 ganz lange vorzulesen, weil mir die irgendwie besonders wichtig sind und weil das auch 2 sind, nämlich Jan Lange und Adrian Köster, die schon immer irgendwie sehr intensiv dabei waren. Ja, wenn es okay ist, dann würde ich das jetzt
mal kurz tun. Klar, dafür ist die Kategorie ja da.
Ja, eben. Also Jan Lange schreibt, ne? 90 Minuten in der neuen Saison und es gibt Gesprächsstoff für 4 Folgen. Aber vorab, schön, dass ihr wieder da seid. Seit Jahren höre ich viele Podcasts, aber ohne Schleimerei, die Vorstopper am liebsten. Früher immer donnerstags und auf dem Heimweg nach der Uni und mittlerweile im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Es macht Spaß, euch zuzuhören, weil ihr Spaß an dem Projekt habt. Wie viel Zeit und Mühen ihr werbe- und kostenfrei wöchentlich investiert, ist großartig. Ja, ja, nochmal, es ist schön, dass es wirklich auch mal erkannt wird. Es ist wirklich, es ist viel, wirklich viel Zeit und Mühe stecken wir da rein. Ich meine, ich mache es aus intrinsischer Motivation, aber es ist halt so. Ne? Es ist insofern absolut verständlich, wenn Mattes gemerkt hat, dass es neben dem Job für ihn kaum umsetzbar ist. Mit Julian haben wir einen tollen Ersatz. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Danke, Mattes, danke, Michael und herzlich willkommen, Julian.
Ja? Danke, danke, das ist ja sehr lieb.
Und danke, Jan Lange, dafür. Also ganz,
auf jeden Fall.
Ganz toll, ganz sympathisch, habe ich mich wirklich super, super drüber gefreut, ja, weil er auch ja, auch erkannt hat, was da echt für Arbeit drinsteckt. Ne? Ich meine, es macht Spaß, aber man muss auch viel arbeiten. So, dann Adrian Köster, der auch, den ich auch persönlich kenne, der auch schon praktisch immer schreibt, hat auch noch mal ganz lange, würde ich jetzt auch noch mal gern vorlesen. Hallo zusammen, der Podcast konnte nur mit Julian weitergehen, denn Schulz, Schärf und Schildhauer, alle fangen mit Sch an, also
So.
war es klar, dass du es bist. Alles Gute für Mattes, den ich sehr vermissen werde, wie er auch natürlich aufgrund seines Humors und seines gewohnt deutlichen Klartexts. Das Erbe, Julian, ist nicht gerade klein, aber du wirst es bestens machen. Ja, da bin ich mal ganz fest überzeugt. Wir sind auf einem guten Weg. So, wie seht ihr die neue Truppe nach dem ersten Pflichtspielblock? Kann sie zum ganz großen Wurf führen oder reihen wir uns wieder hinter den Bajuwaren ein? Gut, da sprechen wir ja noch kurz drüber. Die Auftritte am ersten Spieltag und im Pokal am Dienstag haben auf jeden Fall Lust auf weitere Vollgasveranstaltungen im Tempel gemacht. Und jetzt, er war wohl auch im Stadion, deswegen lese ich das nochmal vor. Es macht Freude, diese Mannschaft spielen zu sehen. Jeder scheint Spaß zu haben. Sehe ich auch so. Die Bewegungen wirken leicht, die Ideen klar. Besonders auffällig war im Pokal, dass sogar Guirassy lachte, obwohl er nicht mal selbst gespielt hat. Und dann gegen den HSV waren wir in der ersten Halbzeit sehr zielstrebig, haben vor Spielfreude gesprüht. Genau das habe ich auch so empfunden. Waren durch die Aktion von Carrezas und Konstantin Elias und Guirassy auf der Spielmacherposition sehr variabel und haben den direkten Weg zum Tor gesucht. Ja, wie gesagt, ich könnte es alles nicht besser schreiben. Das hat sofort auch auf die Ränge übergeschleppt. Und schon in der ersten Halbzeit war richtig geile Stimmung, wie schon lange nicht mehr auf allen Plätzen im Stadion. Also da traue ich mal dem Adrian zu, dass er das richtig offen hat, weil er ist auch ein alter BVB-Fan. Ich war ja leider nicht im Stadion. Also das muss richtig gezündet haben. Man hat es ja auch gespürt am Fernsehschirm, muss
Ja,
ich
da
sagen.
kann ich auch nur zurückgeben. Also genau
Ja,
so
du
habe
warst
ich
ja
auch
auch da,
empfunden im
ne?
Stadion.
Ja, das
Ja,
muss
im
richtig.
Stadion war
Man
es
hat das
wirklich.
ja, man hat das gespürt, das hat gebrannt. Das war so geil, was die
Von
da
Anfang
gemacht
an, die
haben.
Leute
Ne?
hatten von Sekunde eins richtig Bock. Schon davor wurde Stimmung gemacht und dann im Spiel haben sie es vor allem in der ersten Halbzeit natürlich auch dem Fans zurückgegeben und dann war es
Ja,
richtig
ich wollte gerade sagen,
angezündet.
die
War
Jungs haben
geil.
aber auch gezogen, ne? Das war ja,
Genau.
also ich habe da teilweise gedacht, was ist denn da los eigentlich? Ne? Wie kann das passieren? Ne? Aber egal. So, dann geht es noch ein bisschen weiter. Der Ausfall von Konstantin Elias wirkt schwer, seine Dynamik und sein Zug nach innen fehlen spürbar. Nun wird es darauf ankommen, diese Löcher kollektiv zu schließen und andere Spieler in ähnliche Räume rücken zu lassen. Ignacio und heißt er eigentlich Albert oder Albert? Albert.
Albert.
Ja, aber ist das ein Ami, oder?
Mathis Albert, so wurde es uns
Ja,
gesagt.
Albert, okay, gut, dann nehmen wir einen Albert. Scheinen hier enormes Potenzial zu haben. Wenn wir so weitermachen und die Big Matches ziehen, sehe ich uns zwischen Platz 1 und 3. Zwischen Platz 1 und 3 ist ja wieder 2. Vorausgesetzt, die Bayern straucheln etwas. Fun Fact am Rande, das ist jetzt auch wieder typisch Adrian, der denkt, der hat genauso eine gestörte Wahrnehmung wie ich bei irgendwelchen Dingen. Hast du dich schon an den Sch gemerkt? Fun Fact am Rande. Dortmund konnte gegen den HSV nur 2:0 gewinnen, weil Guirassy Rücken Nummer 9 in der 9. Minute geknipst hat und Konstantin Elias Rücken Nummer 45 in der 45. Minute. Gut, jetzt müssen wir fairerweise sagen, er hat in der 45 und 1. Minute und 1. Minute geknipst, aber das kriegt man nie aufs Trikot drauf. Also passt das. Danach hätte eine Trikotnummer mit einer höheren Zahl bedurft. Auf geht's in eine geile Saison. Gut, Trikotnummer mehr haben wir nur noch die Nummer 48. Das ist der Moussa Kaba, der war mit 17 Jahren aber auch nicht im Kader. Und ja, auf geht's in eine geile Saison, kann ich auch nur sein. Ja, gut, geile Saison, das werden wir alles sehen. Ich habe da noch mal hier einmal so ganz kurze Abrisse von auch unseren Stammhörern. Ich muss es jetzt einfach loswerden, weil es war einfach.
Ja, klar, komm.
Es hat mich echt, ich fand es einfach geil zum Auftakt nach dieser langen Pause. Peter Sentera heißt er, glaube ich. Endlich seid ihr wieder da. Lieb Linz, ach schön, die Vorstopper sind zurück. Kalle Marx, endlich wieder Vorstopper. Matthias wird schmerzlich vermisst. Aber der Junge, das bist du, ist sympathisch. Wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank, lieber Kalle Marx. Slevin Klevra, ich habe den Namen jetzt drin nach 3 Jahren. Geil, dass ihr wieder da seid. Die Pause war lang genug. Strandhof Nord, toll, was ihr da, dass ihr wieder da seid. Bild und Ton sind bei mir minimal asynchron.
Ja, das habe ich auch gelesen. Wir sind natürlich jetzt noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ja, wir hoffen, dass es heute im ersten Versuch alles funktioniert. Das wäre schon mal das Wichtigste. Ja, aber wir sind dabei. Ja. Ich hoffe, ihr seht es jetzt schon, dass es besser klappt.
Ja. Vielleicht könnt ihr da mal nachschauen. Das machen wir. Freu mich auf die neue Saison mit euch allen. Ich finde das neue Format mit Bild super. Kann ich verstehen.
Jetzt wenn man dann sowieso so frisch frisiert.
Gebt dem Neuen dir also eine Chance. Und da meint ihr auch die Zuhörer auch, wenn ich Schärf natürlich vermissen werde. Mario De Luca, hätte nie gedacht, dass ich Mattes Schmatzen so schmerzlich vermissen werde. Das weißt du nicht, weil Mattes hat irgendwie immer so ein
oft. Ich weiß das schon ganz gut. Also ich habe ja auch ein bisschen mit ihm zusammengearbeitet.
Ja, war auch lustig. Naja, ist immer eine schöne Erinnerung. Weißfischwaldi, stark, dass ihr wieder da seid. To mine. Schön, dass ihr wieder da seid, aber der Mattes muss zumindest einmal vorbeischauen, um sich dann richtig zu verabschieden. So wegschleichen, das kommt bei uns nicht durch. Ich glaube, da kriegen wir ihn zu, ne?
Ich glaube auch, und das wollte ich generell noch sagen, die Online-Abteilung hat schon angemerkt, die liest natürlich auch eure Kommentare. Ich habe sie ja natürlich auch gelesen. Mattes wird sich auf jeden Fall nochmal verabschieden, der ist jetzt gerade im Urlaub. Und wenn er dann zurückkommt, dann suchen wir mal einen Termin aus und dann vielleicht sehen wir uns ja dann alle persönlich im Studio mit 3 Kameras und dann geht's richtig los.
Genau.
Aber wir verpflichten den auf jeden Fall noch. Da könnte er
auch. Ja, ich sage da gleich nochmal ein Wort zu, das siehst du jetzt. Letzte Che Guevara. Ich will niemandem zu nahe treten, aber ich kann mir die Vorstopper ohne Mattes und Michael einfach nicht vorstellen. Wenn man mit den beiden so vertraut ist, fällt es schwer, eine Veränderung zu akzeptieren. Matthias ist der Godfather der Vorstopper. Das ist so, als würde jemand den Namen BVB in 1. FC Dortmund umbenennen. Lieber Che Guevara, wir konnten uns auch alle nicht vorstellen, dass es ein BVB ohne Michael Zorc gibt, oder? Hä? Als er noch gespielt hat. Ne? Konnte sich auch gar weiter vorstellen.
Das stimmt.
Das Leben geht weiter. Ja, man muss weiterdenken. Man muss offen sein für Neues. Ja, Julian wird sich da anstrengen und ich glaube, es ist auf einem guten Wege.
Aber es ist ja auch völlig verständlich jetzt mal. Ne? Also es ist ja völlig verständlich, dass Matthias vermisst wird. Das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber den kriegen wir auf jeden Fall nochmal hier ran.
Ja, aber dazu noch der allerletzte Satz jetzt. Aber anscheinend ist es so, dass er keinen Bock mehr auf den Podcast hat. Das ist definitiv falsch. Also ich wiederhole es jetzt nochmal für alle, die das auch nur ansatzweise glauben sollten. Nein, Mattes ist einfach zeitlich nicht abkömmlich. Wir hatten immer wieder Probleme mit dem Studio. Das wurde immer chaotischer, ihr habt es ja gemerkt. Deswegen haben wir auch, bist du ja auch schon einige Male letzte Saison angesprochen. Und auch noch andere. Also es geht wirklich einfach zeitlich, beruflich nicht mehr. Er wäre gerne dabei, aber ich glaube, wie du sagst, das werden wir nochmal gemeinsam dann irgendwann in den nächsten Wochen mit Mattes zusammen klären. Dann werden wir mal einen schönen Podcast irgendwann mal zusammen machen. So,
das, auf jeden
das
Fall.
Ist die Kommentarecke heute mal ein bisschen ausführlicher, weil das war es mir einfach, lag mir am Herzen, weil es war so schön irgendwie die ganzen tollen Nachrichten zu hören und die Glückwünsche und so weiter. Also,
ja, und dafür ist es ja auch da, ne? Dafür ist es auch da und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen das auch in diesem leicht neuen Konzept auch mit reinnehmen, weil uns das auch wichtig ist und vor allem dir natürlich auch wichtig ist. Die Kommentarecke bleibt auf jeden Fall weiter vorhanden, aber wir gehen jetzt in den Rückpass.
Rückpass.
Und dieser Rückpass behandelt dann natürlich direkt 2 Spiele gegen Hamburger Mannschaften. Einmal gegen den HSV zu Hause in Dortmund das Ganze absolviert. Ja, 2-0 Sieg. Das ist relativ easy gewesen. Vor allem in der ersten Halbzeit sah das meiner Meinung nach sehr gut aus. Und dann gegen den HEBC. Hamburg Eimsbüttler Ballspielclub. Ich habe mir so ein stammelt in der Live-Reportage. Also das war wirklich unglaublich. Immer wenn ich den ganzen Namen aussprechen wollte, es war kaum möglich. Aber
ja, du warst ja da. Was war denn da los?
Ja, also generell Die Atmosphäre war top, die haben das natürlich komplett abgefeiert. Das war die Rekordkulisse für einen Fünftligisten bei einem DFB-Pokalspiel, ne? 45.000 Leute, Eimsbüttel war außer Rand und Band, alles plakatiert in lilanen Plakaten. Wir haben noch nie gegen den BVB verloren, die Statistik spricht für uns. Das Bürgeramt hat seit einer Woche ein lilanes Herz in den Fenstern gezeigt, wenn es da nachts dunkel wurde. Da wurden lilane Amerikaner verkauft, das Busunternehmen in Hamburg hat einen Linienbus zur Verfügung gestellt, weil die hatten ja nicht mal einen Mannschaftsbus, die müssen ja in Hamburg nur immer ein paar Kilometer fahren.
Ja gut, wer hat in der fünften Liga schon einen Mannschaftsbus?
Ne? Ja gut, ich meine in NRW, wenn du so am Niederrhein entlang fahren musst, da sind die Wege, glaube ich, ein bisschen weiter, aber hier, also das war schon sehr, sehr wild und man hat den auch die ganze Zeit angemerkt, was für ein Strahlen die im Gesicht hatten, das war wirklich wunderschön. Also jeder Spieler, jeder Fan, das war richtig, richtig cool.
Hat Spaß gemacht. Die haben ja auch gut losgelegt, das muss man ja sagen, ne? Auch die Mannschaft, ne? Mal abgesehen jetzt von den Umständen, ne? Also mutig, muss man wirklich sagen. Also
35 Minuten ja knapp ohne Gegentor und dann ist es ausgerechnet ein Eigentor, das sie schlägt. Ne? Das ist natürlich super bitter, aber
Naja, aber bis dahin haben die wirklich, da ich weiß gar nicht, wie der eine da hieß, der hatte ja echt ein paar schöne Offensivaktionen auch, ne?
Der die beste sagen, Chance, ich weiß es noch ganz genau, Thjörfen Köhler heißt er, der diese Chance Köhler, hatte, die Alex Meyer dann mit einem langen gespreizten Bein irgendwie noch verliert hat. Das war, da musst du halt also schon mal zittern.
Ja, sind gut angefangen. Ja, wobei jetzt, um dieses Pokalspiel dann mal zu beleuchten irgendwie, ob man da irgendwelche Schlüsse draus ziehen kann, so. Wir hatten uns ja schon mal kurz unterhalten darüber. Ja. Also ich habe da meine großen Zweifel, ne? Weil was willst du gegen einen Fünftligisten für Schlüsse ziehen?
Ich meine, zwei Sachen hätte ich aber tatsächlich.
Ja, nee, kannst du auch gleich. Ich will nur sagen, also zumindest haben sie nicht grandios unterschätzt. Ja? Also sie haben schon ihr Ding gespielt, das muss man ganz klar sagen. Sie haben das sicher und sauber, trotz Eigentor, am Ende nach Hause gefahren. Ich meine, die Mannschaftsaufstellung war ja auch anders als in der Vorwoche gegen HSV. Da wurde ja auch einiges nochmal experimentell gemacht. Also ich habe Probleme, da irgendwelche Rückschlüsse auf die Bundesliga oder auf die Form einzelner Spieler zu schließen oder so, ne? Also
nee, das,
aber
das,
dein,
das
auch, aber deine Sachen möchte ich gerne hören, ja.
Das auch gar nicht. Ich fand ich fange mit der positiven Sache an. Mattes Albert hat mir richtig gut gefallen. Wir haben gerade schon über ihn kurz gesprochen. Wirbelwind, der hat richtig gezeigt, dass der Power hat. Der ist ja erst 17 Jahre alt und allein was er ausgestrahlt hat einfach, diesen Esprit, diese Spielbereitschaft, diesen Spielwitz auch, das hat mir sehr gut gefallen gegen eine Mannschaft, die ja eigentlich dauerhaft nur verteidigen wollte. Hat er es auch auf engem Raum, finde ich, ganz gut gelöst, immer mal wieder. Und das Zweite ist leider ein bisschen negativ, aber Fabio Silva hat mir gar nicht gefallen. Vor allem nicht in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit hat er dann ja wenigstens sein Tor gemacht, aber der war so eigensinnig zum Teil, hätte Albert in zwei Situationen schicken können, dass der dann abschließt, hat Bälle vertändelt, war schwach in der Ballannahme. Und man merkt ihm einfach an, dass er sich mit jedem Mal einfach auf Teufel komm raus beweisen will, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ne? Der spürt ja auch, da muss ein bisschen was kommen. Aber das, ich weiß nicht, ob ihn das blockiert. Aber es funktioniert einfach nicht.
Ich glaube ganz sicher, dass ihn das blockiert. Also pass auf, es ist ja nur auch nur ein Eindruck, es ist ja ein bisschen Körpersprache, ja, das ist, wenn du im Gesicht, wenn du ihn anschaust, es ist nicht nur gegen HIBC, sondern auch gegen HSV ist er ja auch noch mal reingekommen dann, ne? Ja, ich glaube, dass der schon geil wäre, richtig durchzustarten beim BVB, was natürlich schön ist, wo man sagt, boah, ne? Die Motivation ist da, aber das kann natürlich auch zu einer brutalen Verkrampfung führen, ne? Weil, genau wie du richtig sagst, wenn du dann immer versuchst, immer irgendwas da Besonderes zu machen, ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Vielleicht muss man ihn da sogar ein bisschen einbremsen. Das ist natürlich die Sache des Trainers, sich mit ihm da über diese ganze Situation zu unterhalten, aber es ist natürlich schwer für ihn. Und jetzt kommen natürlich plötzlich unsere Los Grecos sind jetzt noch dazu, weißt du, die kommen dazu, da hat natürlich jeder gesehen, wie die da aufgespielt haben. Ja gut, zu der Verletzung kommen wir ja später noch.
Ne? Ja, ist leider traurig, aber
sprechen wir später. Kommen wir nachher zu in aller Ruhe. Ne? Aber ich meine, dann kommen da diese zwei unsere El Grecos, ja, die da abgefeiert werden. Ja, überall von den Medien, von den Fans, auch von uns natürlich gleich auch noch. Ja, das ist natürlich dann, wenn du selber eigentlich an diesem Punkt willst, ist es natürlich auch nochmal wieder ein Genickschlag, ne? Das muss man also definitiv mit berücksichtigen, ne? Also ja, ich wünsche ihm, dass er ein bisschen locker wird, weil das Zeug hat er schon, ne? Das ist schon ein guter Kicker, ne? Naja, gut,
Genau, also
wir
er
werden
muss
es sehen,
ein
ne?
bisschen die Lockerheit wiederfinden. Vielleicht muss ihn Nico Kovac da auch nochmal zur Brust nehmen. Aber generell, wenn man jetzt das HSV-Spiel auch noch mit reinnimmt, ich finde, beim BVB ist einfach eine neue Vision erkennbar. Du erkennst, dass sie sehr viel flexibel spielen wollen. Also die beiden Griechen haben sich da vor allem in der ersten Halbzeit gegen Hamburg sehr viel ausgetauscht. Also der eine hat mal auf der linken Seite gespielt, dann der andere mal wieder rechts. Konstantelia ist immer sehr, sehr tief gefallen, hat sich die Bälle früh abgeholt, nach vorne getrieben. Das Zusammenspiel mit Guirassy, ich habe ja vermutet, okay, vielleicht leidet Guirassy ein bisschen darunter, dass die anderen sich auch mal Abschlüsse nehmen. Aber der hat ja gegen Hamburg nur davon profitiert. Also das sah ja richtig, richtig geil aus.
Ja, also wie gesagt, ich hab tatsächlich, wie soll ich sagen, fassungslos will ich nicht sagen, eher voller. Also
ist man geschockt davon, oder was?
Ja, ich habe gedacht, wie kann das sein? Weil das war wirklich ein komplett anderes Spiel. Ja. Ehrlich, also von der Wahrnehmung. Ich meine, du kennst mich, ich gucke ja auch viel auf die Defensive und das waren ja meine größten Kritikpunkte in den letzten Jahren.
Ja.
Dass da immer zwei, drei der Mannschaft mit rumliefen, die sich da einen Scheißdreck drum gekümmert haben, ja, was das Defensivverhalten angeht, ja, gerade von unseren Offensivspielern. Aber die Mannschaft, die ist ja in der ersten Halbzeit. Ich meine, erstmal muss man sagen, dass ich zuerst auf die Süd gespielt habe, ist ja auch. Man sagt ja immer,
oh, das Five-Konzert, ey. Als die Hamburger die Seitenwahl gewonnen haben und dann wechseln die im ersten Spieltag. Boah! Das Five-Konzert war extrem
aber
laut.
Vielleicht war das für unsere Gregos vielleicht nochmal eine Nummer geiler, weißt du, weil du dann gleich von der ersten Minute auf dieses geile gelbe Ding da spielst, ey. Ja, und das kriegst du, das saugst du ja als junger Spieler bestimmt auch mit auf. Also, so wie die aufgespielt haben, ja. Jedenfalls, also ich habe diese Spieler verfolgt und ich war echt, teilweise war ich, hab ich gedacht, boah, was ist denn mit dieser Mannschaft passiert? Aber nicht nur eben die neuen Jungs und wie die kombiniert haben und so weiter, sondern das Defensivverhalten. Die Hamburger, die sind ja überhaupt, wann haben
gar
die das erste Mal geschossen? Die sind gar nicht rausgekommen. Die hatten überhaupt keine Chance, ja? Und ja, nicht, weil die zu blind waren. Ich meine, pass auf, nochmal, HSV ist jetzt nicht, von Bayern will ich gar nicht reden, aber ist jetzt auch nicht Stuttgart oder Leverkusen so. Naja, also die haben ja auch noch ein bisschen Probleme da mit ihrem
Haben Kader wir ja letzte so. Folge also, schon eingetütet. Also,
ja, egal. Trotzdem musst du erstmal so ein Spiel abliefern und die hatten 0,00 Chance. Und ja, auch dieses 1-0 dann, ne, nach 9 Minuten schon, der Bellingham da, schöner Pass auf Gareth, dass da dieser Doppel-Doppel-Pass mit Guirassy. Ich wüsste nicht, wann ich sowas in letzter Zeit mal gesehen habe im Stadion.
Das war wirklich ja, schön. Also. Aber wo du das gesagt hast mit der gelben Wand, als sie schon rausgegangen sind zum Aufwärmen, da spielt sich Carrezas, ich weiß nicht mit wem, auf jeden Fall den Ball zu und dann kommt dieses la 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 la, wo alle ihre Schals rausholen und dann guckt er dahin, muss die absolute Gänsepelle bekommen haben und macht einfach nur so puh und dann guckt einfach nur auf diese gelbe Wand und denkt sich so, was ist hier eigentlich los? Also das war ein cooles Bild.
Ja, es war ja, überhaupt, oh, ich muss um jetzt mal eine ganz andere kurzen Einschub zu geben, ja, auch das Verhalten der Fans und auch diese Choreo da zum Gedenken an Wolfgang Paul, der ja gestorben ist, ne? 86 war ja, gehörte ja zu der 66er Europapokaltruppe. Ja, also da habe ich mal das Gefühl, sowas gibt's nur in Dortmund, ey, ne? Auch deshalb das ganze Stadion still, da gibt's kein Theater, diese herrliche Choreo und so, ne? Ja, guck mal, kriege ich schon wieder echt hier, guck, siehst du das?
Ja, ja.
Ich krieg da eine Gänsehaut. Das finde ich so geil von den Fans, ey. Na ja, gut, also
hat sich vieles auch zum Besseren verändert in der Hinsicht, ne, muss man auch sagen, gab es auch mal
ja,
andere
ja,
Zeiten,
absolut,
aber
ja, ja.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, also wie gesagt, dieses aggressive Pressing von der ersten Minute dann auf die Süd und ja, HSV hatte keine Chance, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Ich weiß gar nicht, ja, was ich sonst noch so. HSV erste Halbzeit ohne Torschuss. Das fällt mir gerade noch ein. Ne? Ja. Ja, Carrezas hatte ja auch noch eine schöne Chance in der 41. Minute, auch nach einer tollen Kombination. Mhm. Einmal Carrezas und Konstantelius heißt er. Konstantelias. Ich bin immer dabei und sag mal Konstantelias, aber er heißt ja Konstantelias, ne, oder?
Konstantelias.
Ist doch scheißegal. Ja. Sagen wir die Cars, ne? Ja,
ja.
Und dann schloss er ab. Also, da waren herrliche Szenen dabei, ne? Muss man wirklich sagen, ja.
So, jetzt müssen wir natürlich auch über den Elefanten im Raum sprechen, ne? Also, dann kommt diese, ich glaube, 51. Minute war es. Ich glaube, 51. Minute war es. Absolut harmloser Zweikampf. Und einer von unseren El Grecos, ja. Los Grecos, ich habe Zuschriften bekommen, das heißt auf Spanisch dann Los Grecos. Ja, und jetzt ist es leider egal, jetzt haben wir nur noch El Greco, weil Konstantelias Kreuzbandriss. Ja. Ey, das hast du im ganzen Stadion gespielt, das hast du bei der Mannschaft gespielt, danach ging ja auch relativ wenig, ne? Also das war schon, also das ist emotional ein herber Verlust, spielerisch sowieso ein herber Verlust. Und das, ey, ich weiß nicht, wie er sich jetzt gerade fühlen muss oder direkt danach fühlen muss, aber das ist ja so unfassbar bitter.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also, der Fußballgott ist ein Arschloch.
Ja.
Ehrlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, du hast zwei so Jungs da, die von ihrer ganzen Ausstrahlung irgendwie, ne, von ihrem Mut, ja, also sowas Tolles darstellen, die sich, die zwei Griechen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, die da wirklich gezaubert haben, sich in diese Mannschaft integriert haben. Was ich zum Beispiel auch unfassbar fand, war das 2-0 von Konstantelias.
Mhm. Das abgefälschte Ding, das dann irgendwie reinkullert.
Genau. Das Tor war schön rausgespielt. Was ich da toll fand, wie der gejubelt hat. Er hat ja eigentlich gar nicht richtig gejubelt. Der hat sich, du warst im Stadion, hast du danach nochmal gesehen, wie der sich gefreut hat. Guck mal, ich krieg schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich diesen Jungen sehe, ehrlich. Der hat einfach, du hast richtig gesehen, der hat gestrahlt, weißt du, der hat keinen Rückwärtssalto gemacht oder er hat weißt du, die Eier rausgehängt. Der ist vor die Süd da irgendwie. Und hat nur, der hat richtig bescheiden, hat er so nur den Arm so einmal so ganz bescheiden den Arm gehoben. Ja. Da habe ich gedacht, ey, was für ein super sympathischer Typ, ey, was steckt in dem drin? Ne? Also, muss ich ehrlich sagen, das hat mich total begeistert, so der als Typ. Beide übrigens, aber da bei diesem Tor wurde das natürlich besonders deutlich. Ne?
Ja,
guckst dir ruhig nochmal an. Ne? Wenn du das, der ist richtig, ist das fast unangenehm, dass er dieses Tor geschossen hat. Und dann macht er einmal kurz so. Und dann kam ja sein Kollege, sein Griechischer, dann standen die beiden El Grecos da und haben sich gefühlt 10 Sekunden echt in den Arm genommen und einfach nur gedrückt und gehalten und sich da irgendwas wahrscheinlich auf Griechisch zugeflüstert. Ein ganz toller Moment. Ehrlich, das war für mich einer der schönsten Momente in diesem Spiel. Wenn ich da mal an diese Superzauberer denke, damit ihr, was die da alles immer nach ihren Toren da veranstalten an Vorwärts- und Rückwärtssaltos und dieses ganze Theater, dieses ganze, wie gesagt, immer die Eier schön in die, schön ganz dicht an die Tribüne halten. Ich finde sowas viel geiler. Ehrlich, nee, das finde ich total sympathisch, ey, muss ich ehrlich sagen. Ey. Also deswegen, ey, den beiden alles Gute, natürlich dem Verletzten, ja. Die arme Sau, ey, den natürlich noch mehr. Er soll sich nicht unterkriegen lassen. Ne?
Ja, genau, das wird er bestimmt auch gespürt haben bei der ganzen Reaktion, die da eingeprasselt ist. Ne? Also viele BVB-Fans, die ich so gesehen habe in den Kommentaren auch, die waren einfach nur, ja, geschockt auf der einen Seite, aber haben ihm gesagt, ja, komm schnell wieder auf die Beine, ey, wir unterstützen dich und so. Und ich hoffe, dass er das jetzt auch irgendwie ein bisschen spürt oder so. Aber das, ja, es hätte so schön sein können, aber es kann ja immer noch schön werden. So ist ja nicht. Ist ja jetzt auch nicht so, als wäre er für immer weg vom Fenster.
Nee, das stimmt allerdings, ja. Ja, das war ein schönes Spielchen, das HSV-Spiel. Ja, zweite Halbzeit war ja dann relativ entspannt. Genau. Bis zur 77. Minute.
Oh Gott. Oh, das ist die nächste bittere Pille, ne? Also, du spielst natürlich auf die rote Karte für Samuel Inacio an.
Ja.
Rote Karte, ganz, ganz klar.
Ja.
Musste geben.
Ja, da wurde doch drüber diskutiert, ey. Hätte Quatsch. Den Ball berührt. Selbst, er hat ihn nicht berührt. Ich habe es mir auch Frame for Frame angeguckt. Aber selbst wenn er ihn ein bisschen berührt hätte, es wäre scheißegal gewesen.
Offene Sohle ans Wadenbein, ja, da sagt selbst Michael Schulz, das ist eine klare rote Karte.
Ja, selbst ich. Also so eine rote Karte habe ich. Ich bin sowieso immer zu Unrecht vom Platz gestellt worden.
Ja, aber das klar.
Das müssen wir uns nochmal ganz detailliert nochmal in der History-Sendung nochmal Frame for Frame angucken.
Du ohne VAR hättest du niemals rot gekriegt, ne?
Niemals. Niemals bin ich vom Platz gestellt worden. Niemals. Ja, gut. Diese rote Karte, ja gut, ja, na egal. Nein, also Rote Karte. Da ist der Junge drin, motiviert, ja, war übermotiviert, ich weiß es nicht. Aber auch der hat sich, finde ich, danach top verhalten. Er hat es halt voller Fassungslosigkeit registriert, aber ich glaube, ihm war schon klar, dass das korrekt war. Ja, und
Ja.
was ich dann auch, stand ja in der Diskussion, der ist ja dann, hast du es gesehen, der ist ja dann im Tunnel mit seiner Wasserflasche los, hat das erste Mal gegen das Richtung BVB 09 Emblem geworfen, hat er nicht ganz, ist noch nicht ganz hingekommen und hat es dann ein zweites Mal versucht und endlich auch getroffen. Also, dass da dieser Frust dann rauskommt, ja, da habe ich totales, volles Verständnis für. Ey, so ein junger Kerl, jetzt hat er die Möglichkeit, im ersten Saisonspiel zu Hause zu kommen und dann ist er nach 154 Sekunden, fliegt die Arme so auf den Platz, ne? Ja, jetzt zwei Spiele gesperrt, ist auch jetzt nicht super. Aber alles normal, kann man alles nicht zu sagen.
Ja.
Ist halt Pech, ein bisschen übermotiviert. Aber ganz ehrlich, nochmal, da bin ich wieder bei meinem Zweikampf jetzt, Verhalten der Mannschaft. Ja, es ist ja auch eher ein offensiver Spieler, ja, aber die wollen den Ball, weißt du, die grätschen und machen und tun. Dass das mal ins Auge gehen kann, ist das eine. Aber ist mir allemal lieber, als wenn da immer nur einer sein Beinchen davor hält, verstehst du? Oder sich immer
Oder sich
wegdreht
zu
dann irgendwie.
schade ist für einen
Oder
Zweikampf, der hat sich voll reingeschmissen
ja,
in dieses
also
Ding.
ja. Mal klar, er wird daraus lernen. Kovac wird ihm das Richtige sagen, brauchen wir nicht
Ja.
drüber zu sprechen. Aber echt, so einer ist mir lieber. Ja, Fehler sind dazu da, gemacht zu werden und vor allen Dingen sich dann abzustellen später. Aber übrigens, ich dachte, boah, ey, hat sowas schon mal gegeben, ey, 154 Sekunden nach der Einwechslung rote Karte. Aber da gibt es ja Zahlen, das kannst du dir ja gar nicht vorstellen. Ich
Ach,
habe ein bisschen
hast du sie ausgegraben?
recherchiert.
Ja.
Also in der Bundesliga, ja, ist der Rekordhalter aus dem Jahre 2011, ein Marcel Titsch-Revero hat damals gespielt bei Eintracht Frankfurt
Okay.
und im Spiel gegen den BVB war das übrigens, im Spiel gegen den BVB, Einwechslung gegen den BVB und nach 43 Sekunden Notbremse Elfmeter. Rote Karte. Das ist also Bundesliga-Rekord, 43 Sekunden. Also da ist der
Wow.
gute Ignacio noch meilenweit entfernt. Aber pass auf, es wird
Wow.
noch besser. Es wird noch besser. Kommen wir deutscher Profifußball, also nicht erste Bundesliga, sondern deutscher Profifußball. Ne? Da ist der Rekordhalter Noah König, ein Verteidiger von Greuther Fürth, der letztes Jahr übrigens, im Jahr 2025, im Spiel gegen den FCK nach 23 Sekunden die Notbremse gezogen hat.
Wie geht das denn? Wie soll das denn funktionieren?
Ja, ich weiß nicht, Anpfiff, langer Pass, bumm, umgehauen, keine Ahnung. 23 Sekunden. Das ist natürlich, da hat ja noch der gute Ignacio noch fast 7 Mal so lange gespielt, ne?
Ja.
6,5 Mal so lange, ne? Also, ja, da gibt's noch. So, aber jetzt wird's richtig geil. So, jetzt wird's richtig geil. Weltweit. Die schnellste rote Karte der Fußballgeschichte. Da gibt's jetzt zwei Kandidaten. Der eine, das war ein Jamaikaner, der hieß Walter Boyd und spielte 1999 für den SC Swansea. Ja, schätz mal, wie viele Sekunden er auf dem Platz war.
Also 23 ist deutscher Rekord. Das heißt,
Ja.
das muss ja irgendwas völlig Absurdes sein. Ich
Ja.
tippe auf 5 Sekunden. Ich weiß nicht, ob der ohne Hose auf den Platz gegangen ist oder so.
Ja, so ungefähr, ja. Also pass auf, ich sag dir eins, 5 Sekunden ist noch viel zu viel. Kaum zu glauben. Die Wahrheit ist, er ist sage und schreibe 0 Sekunden hat er gebraucht bis zur roten Karte. Er war als Einwechselspieler auf den Platz gekommen und bevor der Schiedsrichter wieder anpfeifen konnte, versetzte er seinem Gegenspieler einen Ellenbogencheck. Rot, direkt bevor der Schiedsrichter überhaupt angepfiffen hat. Super, oder? Und da gibt es aber noch einen
Also
zweiten Kerl.
das ist ja wirklich unfassbar.
Ja, aber wenn du denkst, das war alles, nein, es gibt noch einen zweiten Fall und diesmal aus der Premier League und das ist jetzt der letzte. Im Jahr 2007, Keith Gillespie hieß der, glaube ich, denke ich mal, Gillespie geschrieben, also Keith Gillespie von Sheffield United in der Premier League, eingewechselt, schlägt dem Kollegen Steven Hunt ins Gesicht, bevor der Einwurf ausgeführt wird und geht auch mit 0 Sekunden direkt wieder, bevor der Schiri geht da runter. Rot. Also zweimal 0 Sekunden. Ist das nicht unfassbar? Habe ich noch nie gehört, sowas. Ey.
Also wie
Das ist
kann
ein
man denn
Schicht, da
so
kommt man.
sofort auf 180 sein? Das geht ja
Ja,
gar nicht.
weiß ich auch nicht. Also geile Geschichte. Ja gut, also Ignacio muss ich nicht schämen, weil er hat es ganz andere Fälle schon gegeben.
Nee, und er hat es ja auch zum Glück dann jetzt direkt im letzten Spiel gut gemacht, so Doppelpack gemacht, vielleicht so minimal Balsam für die Seele, aber das ist schon sehr, sehr bitter gewesen. Die ganze Debatte von wegen aufs Logo werfen, dass das respektlos ist, da können wir, glaube ich, einfach Schwachsinn drauf stempeln und weitergehen, oder?
Das Logo, was? Das?
Es gab doch aber diese Debatte hinterher, hast du das hinterher mitbekommen? Diese Debatte, dass er die Flasche ja auf das Logo geworfen hat.
Ach, da ist doch totaler Scheißdreck, ey.
Danke, also, entschuldige. Danke.
Also wenn ich als junger Spieler, er hat die Kontenance wenigstens auf dem Platz behalten, er war natürlich sichtlich geschockt, ja. Und dieser Frust muss doch raus, das ist doch auch, ey, was wäre das für ein Zeichen, wenn er mit hängendem Kopf da jetzt da in die Kabine gegangen wäre? Also, wenn ich da kein Frust, ich meine, du erinnerst dich an die Geschichte von mir mit dem, da hatte ich noch nicht mal rot, da war ich immer nur so gefrustet. Ne? Nein, also, pass auf, ey, er hat ja nicht gegen den BVB geworfen, er wollte jetzt irgendwas machen, da bin ich jetzt, pass auf, ey, wer sich darüber jetzt aufregt,
Ja, okay.
Freut euch doch über junge Burschen, ja, die Emotionalität haben, ja, die diese intrinsische Motivation haben, ja, alles zeigen zu wollen. Ja. Und dann, wenn sie runterfliegen, diese Flasche dagegen feuern. Mein Gott, ne? Also. Ja.
Vor allem, das ist das, was die letzten Jahre bemängelt wurde. Keiner, der sich mit dem Verein identifiziert, dann oder sich für den Verein aufreibt, reibt sich einer für den Verein auf und springt in einen eigentlichen Fehlpass vom Gerassi, springt dann da rein, um seinen Mannschaftskollegen zu retten, gegen den Ball zu arbeiten, kriegt dann unglücklich rot. Und dann,
Null Kritik.
Also würden wir sagen, Pflichtsieg gegen HEBC, alles gut. Und gegen den HSV eine richtig schöne erste Halbzeit, zweite Halbzeit, richtig, bitter.
Richtig super. Ja, aber ich habe auch mal die Daten, ich bin auch so ein bisschen Datenfreund, wie du ja weißt oder wie ihr wisst. Ne? Ich guck mal, also auch da sind schon wieder knapp 120 gelaufen, Kilometer mehr oder ein bisschen mehr als HSV, das ist aber nicht so schlimm. 20-8 Torschüsse. Aufs Tor 7-3. Passquote 88 ist normal, aber schon Ballbesitz ist schon sehr gut mit 56%. Aber was ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt, so eine Quote schon mal gesehen zu haben. Zweikampfquote. 58% gewonnener Zweikämpfe, obwohl sie ja noch 25 Minuten nur zu zehnt auf dem Platz
waren. Ja.
Musst du ja auch noch dazu rechnen, ne? Da bist du ja einer weniger, kommst du eigentlich auch weniger in die Zweikämpfe. 58% Zweikämpfe und Luftzweikämpfe, ich glaube, den Wert hatten sie noch nie. Ich weiß ja, aber haben die jetzt größere Spieler dazu gekriegt? Haben sie eigentlich auch nicht, egal. Luftzweikämpfe 61% gewonnen, ne? Also Zweikampfquote insgesamt 58, das ist schon echt top und das zeigt auch genau das, was ich auch anfangs sagte, das ist deutlich geworden, ne? Diese Aggressivität, sofort den Ball zu haben als ganze Mannschaft, keiner hat sich da geschont. Also ehrlich, ich war richtig glücklich nach dem Spiel, ne? Muss man sagen. Obwohl, machen wir dazu, es war natürlich das erste Spiel gegen einen HSV, wo wir auch noch nicht wissen, wo der Watt jetzt auch keine Superserie gespielt hat. Wir haben ein bisschen Probleme mit den Transfers und
klar.
So. Also
haben ja auch ihre Top-Transfers jetzt erst eingetütet.
Ja, genau. Also wir werden jetzt nicht gleich Meister wegen dieses Spiels. Aber ich finde, es ist mal Zeit, sich wirklich mal, also so richtig ohne Wenn und Aber zu freuen. Ich habe eigentlich keinen Kreditpunkt dieses Mal, was bei mir sehr selten ist, wie du weißt.
Auf jeden Fall. Und dann hoffen wir, dass das so weiter bleibt. Wir wechseln jetzt die Seiten.
Seitenwechsel.
Und zwar schauen wir natürlich jetzt auf das Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Das ist das nämlich das nächste. Aber vorher wollen wir nochmal darauf schauen, ja, wie Borussia Dortmund eigentlich diesen Ausfall, den wir jetzt schon besprochen haben, kompensieren will. Also, der BVB ist ja nochmal aktiv geworden auf dem Transfermarkt, hat sich Ethan Nwaneri geholt. Ich habe mich berichtigen lassen, heißt nicht Nwaneri, heißt nicht Naveri oder so, Nwaneri, so.
Also das N schlucken wir praktisch weg und sagen
ja, Nwaneri. Ja, man spricht es N aus, einfach N, Nwaneri.
Nwaneri.
Und nicht
Nwaneri.
So sieht's aus.
Nwaneri. Nwaneri.
Ja.
Na ja, gut.
So wie ein Bappe.
Spielt er denn? Spielt er denn?
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass man dem jetzt auch erstmal Zeit geben muss. Also jetzt gerade ist das Umfeld rund um Borussia Dortmund ziemlich aufgehypt, logischerweise. Hat jetzt auf einmal schon die kühnsten Fantasien nach einem Spiel gegen den Bundesligisten und einen gegen den Oberligisten. Ich glaube, das wäre super unfair, wenn man jetzt mit den Erwartungen rangeht, okay, der wird genauso stark wie Konstantelias, das funktioniert sofort mit Karetzas und mit Girassi. Ey, der Junge ist 19. Das müssen wir wirklich immer bedenken. Der wird wahrscheinlich auch noch echt seine 2, 3, 4 Wochen brauchen, bis der wirklich richtig in den Rhythmus kommt. Und meine persönliche Meinung, beziehungsweise das, was ich denke, ist, dass er keine krasse Spielzeit bekommen wird bis nach der Nationalmannschaftspause.
Ja, ich meine, auch wenn du guckst, seine Jahre, ich meine, der kommt ja von Arsenal, ist da schon lange im Verein, hat für die auch einige Spiele gemacht, 44 Spiele schon. Ich meine, für einen 19-Jährigen hat er schon 44 Spiele, also Pflichtspiele für Arsenal gemacht und hat 6 Tore geschossen, immerhin, das muss man schon mal sagen. Ne? Und er war ja jetzt zum Schluss das letzte halbe Jahr bei Olympique Marseille, hat 9 Spiele gemacht, 2 Tore geschossen als Mittelfeldspieler. Wie gesagt, ist okay, also das kann man sagen, schon mal beachtenswert für 19-Jährigen, also ja, absolut. Ich meine, Entschuldigung, bevor du in Arsenal spielst, ja, du weißt ja, was da für Leute rumrennen, ne? Also bevor du überhaupt eine Chance kriegst zu spielen, da kann das so schlecht nicht sein. Ja, und Olympique Marseille ist auch ein guter Verein, also da in 9 Spielen 2 Tore zu schießen, ja mein Gott, als Mittelfeldspieler. Also wir geben ihm einfach eine Chance, ja, und heißen ihn herzlich willkommen und dann hoffen wir mal, dass er auch von dieser Gemeinschaft, die sich da ja offensichtlich schon gebildet hat. Irgendwas hat sich ja in dieser Mannschaft getan. Wirklich. Ich kann das so gar nicht
sagen. Da fassen. Muss er also ausgenommen werden, muss er integriert werden. Und ich glaube, deswegen erst nach der Länderspielpause wird er so langsam rangeführt werden. Das heißt jetzt gegen Hoffenheim glaube ich nicht, dass er sofort in der Startelf steht. Kann natürlich auch eine Überraschung geben, aber ich gehe nicht davon
aus. Wir werden es sehen, ja. Naja, also wie gesagt, das ist sicherlich jetzt noch kein aktuelles Thema für Hoffenheim. Wobei Hoffenheim ja auch, wenn wir jetzt zum Spiel kommen, spielen die eigentlich Samstag? Weiß ich jetzt gar nicht.
Die spielen Samstag 15.30 Uhr, ja.
Naja, die haben ja auch mega, mega Transferabgänge da, ne? Hoffenheim. Ich habe mich ja heute mal ein bisschen mit beschäftigt. Also ich meine, diesen Touré haben sie ja für 50 Millionen nach Newcastle verkauft.
Ja.
Dann ist der Prömel ist ja weg nach Stuttgart, wie auch gekommen ist, ablösefrei. Und dann, ich habe mir das jetzt nicht weiter angeguckt, wer das ist, haben die 21 weitere Transferabgänge. 21. Also nicht jetzt aus dem, also ich sag mal so, der Kader derjenigen, die spielen, also da sind die meisten ja da geblieben. Da haben sie ja bis auf Touré und Prömel sonst eigentlich keinen. Aber aus diesem Umfeld der Mannschaft, sage ich mal, ja, aus den Ersatzspielern und so oder aus den Jungen, die nachkommen, 21 weitere Transferabgänge. Ich meine, da hast du natürlich in der Mannschaft schon Bewegung. Ne? Ich meine, die müssen sich alle kennenlernen und so, dass das nicht einfach ist. Es ist ja nicht so, dass da 21 neue Leute kommen oder 20 neue und die lieben sich gleich alle. Ne? Die müssen sich kennenlernen und so weiter. Das ist schon heftig, finde ich. Ne?
Dann also sind natürlich auch viele Jugendspieler dabei, die ausgeliehen wurden. Ne? Also
absolut.
Aber trotzdem, das macht was mit dem Mannschaftsgefüge. Darüber haben wir gerade beim BVB auch gesprochen.
Ja, genau. Ne? Also da sind schon auch ein paar dabei, die auch im Profikader waren. Also da ist schon ein bisschen Alarm. Und dann Aslani, dieser Transfer hat ja nicht geklappt, auch aus medizinischen Bedenken, warum auch immer, weiß keiner so genau.
Wäre sonst zu Leipzig gegangen, ne? Also das muss man
sagen. Ja, genau. Das ist ja kurzfristig gescheitert. Genau. Das ist natürlich auch ein Ding. Dann kommt er zurück. Jetzt ist er aber wohl auch noch nicht, wie gesagt, medizinische Bedenken. Keiner weiß noch, was los ist. Naja, schauen wir mal. Ist jetzt nicht so wichtig, aber ich will nur sagen, da ist auch ein bisschen Unruhe, ja, in der Mannschaft.
Ist ja generell ein Verein, der in den letzten Jahren immer so ein bisschen für interne Unruhe stand, ne? Also Management, auch mal die paar Fans gegen das Management auf der Trainerposition.
Ja, genau, das war das größte Thema. Ja,
sehr viel so, Wechsel auf der Trainerposition. So, also die kriegen irgendwie keine Ruhe rein.
Ja, verstehe ich auch nicht. Obwohl sie ja dann auch so schlecht dann oft auch nicht spielen, ne, muss man auch dazu sagen. Letzte so, jetzt Saison den haben sie neu, Patrick Wimmer haben sie neu von VfL Wolfsburg. Der hat auch letzte Woche, glaube ich, gespielt, dann diesen Dagim von Salzburg. Mhm. Und der Conte ist nach einer Zwischenleihe, glaube ich, wieder zurückgekommen. Dann haben sie noch so 2 da geholt.
Die Katz fürs zentrale Mittelfeld, da wollen sie sehr viel Kreativität. Mats
Rhodes von Twente, der ist, glaube ich, auch eingewechselt worden. Also, was soll man dazu sagen? Die haben letzte Woche in Köln 3-2 verloren.
Ja. Da wurde aber auch zum Beispiel ein Dekat, also das war ja deren Königstransfer, fast 19 Millionen hat der gekostet, da wurde der nur eingewechselt. Ne?
Genau, also, genau. Also das war jetzt auch nicht so prickelnd. Haben wir noch 1-0 geführt durch Dagim und haben noch 2-1 geführt durch Kabak auch noch. Und dann hat dieser irgendwie Dallinger, gibt es so einen da bei Köln, hat das in der irgendwie 72 und 82 das 2-2 und das 3-2 geschossen und dann haben sie das Spiel verloren. Ne? Also also sieht man schon, dass es da nicht so auch nicht so richtig rund läuft. Ne? Aber was willst du sagen nach dem ersten Spieltag auswärts, die sind zum ersten Mal nach Hause.
Ja.
Da gucken wir lieber auf die Historie, du.
Ja, also ich möchte mal einmal kurz meine persönliche Meinung zu Hoffenheim, es war ja mal so ein BVB-Angstgegner eine Zeit lang. Das ist dann irgendwann abgegangen und ich finde, es ist immer eng in Hoffenheim. Wenn du auswärts in Hoffenheim spielst, ist es gefühlt immer super eng und es ist immer auf Kante genäht. Ich glaube, letzte Saison war ja dann auch diese fiese Verletzung von Niklas Süle genau in diesem Spiel.
Richtig.
Also es ist immer wirklich richtig eklig, gegen Hoffenheim zu spielen.
Ja, aber auch letztes Jahr leider 2-1 verloren.
Ja.
War der 30. Spieltag, hatten wir allerdings schon, glaube ich, 10 Punkte Vorsprung dann waren innerhalb dieser der nächsten Champions, also waren mit 10 Punkten positiv in der Champions League Quali drin. Haben dann am 30. Spieltag 2-1 verloren. Das wirst du dich auch noch dran erinnern. Erster Elfmeter, Kramaric. Dann schoss in der 87. Gyrassi das 1-1. Und in der 90+8 macht der Kramaric seinen zweiten Elfmeter. Das war
das war diese Verletzung dann auch von Niklas Süle, wo er dann noch die Hand hochnimmt und dann wird die Hand angeschossen. Da war ich nämlich auch im Stadion. Das war wirklich super
bitter. Ein ganz ekliges Spiel. Gut, also das letzte Spiel haben wir verloren in Hoffenheim, aber das Gute ist, davor die 5 Spiele in Hoffenheim haben wir allesamt gewonnen. Ne? Also es ist nicht so, dass wir da regelmäßig mit Niederlagen und hängenden Köpfen nach Hause gefahren sind. Die letzten 5 Spiele gewonnen, dazwischen, wie du gesagt hast, immer knappe Ergebnisse auch, die Jahre davor. Aber was interessiert uns das von letztem? Wir müssen jetzt nächste Woche gewinnen, ne? Das ist das Ding. Ne?
Ja, jetzt am kommenden Samstag in Hoffenheim. Ich bin sehr gespannt, weil für mich ist das so die erste Bewährungsprobe. Hat sich der BVB dann auch aus diesem Schockzustand nach der Konstantelias-Verletzung rausgearbeitet? Wie ersetzen sie es vor allem jetzt kurzfristig? Ne? Also ich bin mal sehr gespannt, ob zum Beispiel Maxi Bayer vielleicht auch auf der 10 spielen kann. Der hat ja sonst immer auf der Schiene, also hat er jetzt wieder auf der Schiene ausgetestet. Aber ist ja eigentlich auch ein offensiver Mann. Ne? Vielleicht spielen auch Fabio.
Der übrigens auch gut gespielt hat, ne?
Ich fand den super auf der Schiene. Also erst war ich skeptisch.
Vorbereitet, einen super Pass rein, muss ich sagen. Ja.
Ich war skeptisch, dass er auf der Schiene funktionieren kann, weil das will er ja eigentlich nicht. Hat er ja gesagt, ich bin Stürmer und ich will auch Stürmer spielen. Aber auf der Schiene gibt er dir einfach super viel, vor allem offensiv. Und ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass er nicht robust wäre in den Zweikämpfen. Also das hat mich sehr überrascht. Und vielleicht kann er aber jetzt, oder vielleicht muss er jetzt aber vorrücken. Also du hast zum Anfang der Saison echt einige Baustellen schon mittlerweile, ne? Durch einen gesperrten Samuele Inacio jetzt auch noch, Konstantelias raus. In der Abwehr musst du sowieso die ganze Zeit basteln. Und dann sind die Außenverteidigerpositionen sowieso relativ dünn besetzt. Das heißt, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das Niko Kovac lösen wird.
Ja, und wie es die Spieler lösen werden. Ne?
Ja, das sowieso auch.
Aber wie gesagt, also durch diesen Auftritt da im ersten Spiel gegen HSV, muss ich echt sagen, also bin ich erstmal guter Dinge. Ich meine, nochmal, es ist das erste Spiel, es war HSV. Ja, wir werden jetzt nicht gleich Meister deswegen. Ja?
Nee, genau.
Vermutlich eher noch nicht, wenn ich Bayern beobachtet habe.
Erinnere dich an die letzte Saison, da hast du Auftakt gegen St. Pauli gehabt, schießt auch 3 Tore, aber kassierst auch 3, weißt du? Aber genau sowas passiert jetzt halt eben nicht. Und deswegen, man darf weiter sehr, sehr freudig, glaube ich, auch auf das Spiel gegen Hoffenheim gucken. Aber da ist es auf jeden Fall schon mal ein bisschen härter gegen also der Gegner. So, hast du noch was zu Hoffenheim?
Nee.
Gut. Dann schauen wir auf
Außer, dass wir gewinnen, nichts.
Ja, das ist ja sowieso klar, oder?
Ja.
Gut, dann schauen wir auf die Geschichte des Spieltags.
Ja. Die Geschichte des Spieltags.
Und das wäre für mich erstmal die Frage an dich. Ist die Meisterschaft schon entschieden?
Ob die Meisterschaft schon entschieden ist? Ja, ich habe mir leider das Bayern-Spiel auch angeguckt. Ist leider spielen die richtig gut, muss man echt sagen. Ja, mein Supercup im Beckenbauer, Franz Beckenbauer Supercup, haben wir es jetzt schon am eigenen Leib gespürt. Gut, das ist das allererste Spiel vor. Ja. Zählt auch eigentlich gar nicht groß. Ja, also die sind schon gut, ne? Muss man sagen. Ja, also da muss schon ein Einbruch kommen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge fast, ne, dass ich der. Dieser Startzielsieg der letzten Saison fast wiederholen könnte, weil ich meine, entschuldige, die haben ja nicht jetzt gegen Schneeweiß Bethlehem gespielt, sondern gegen Stuttgart.
Ja. Ja. Das ist die vielleicht sogar drittbeste Mannschaft aktuell in Deutschland. So, ne?
Und haben die übrigens richtig weggefetzt. Ne? Die haben die richtig an die Wand gespielt. Ne? Ja. Und da kam mir sofort der Gedanke an das letzte Jahr. Du erinnerst dich vielleicht an den ersten Spieltag in der Saison 25-26, Bayern gegen Leipzig 6-0.
Ja.
Und das war ja letztes Jahr, da haben die ja einen echten Startzielsieg gemacht. Die waren am ersten Spieltag Erster und sind dann bis zum 34., bis zur Meisterschaft, sind die nicht mehr vom ersten Platz verdrängt worden und haben dann mit 16 Punkten Vorsprung und einer 50 Tore besseren Differenz den Titel geholt vom BVB. Muss man sich vorstellen, 16 Punkte und 50 Tore besseren Differenz. Das hat es übrigens das letzte Mal im Jahr 2012, 2013 gegeben. Also das ist jetzt, da waren jetzt immerhin 13 Jahre dazwischen.
Das war das Triple-Jahr,
ne? Kann sein, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe jetzt nur Bundesliga geguckt. Erster Spieltag in Fürth 3-0 gewonnen und sind dann mit 25 Punkten und 41 Toren Vorsprungdifferenz Meister vorm BVB geworden. Also, das gibt's nicht so oft, ne? Ich meine, da lang ist, wie gesagt, 13 Jahre dazwischen. Das wäre schon ein Ding, wenn die das wiederholen könnten. Aber nach so einem Auftakt, mir schwan schon wieder böse. Dann hoffen wir mal, dass die da auch mal ein paar Ausrutscher haben, dass sich da auch mal einer verletzt.
Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Weißt du, was das Problem ist? Die haben ja trotzdem Warnschüsse bekommen. Die haben zweimal Warnschüsse jetzt bekommen. Die lagen zweimal 0-1 zurück. Gegen die Stuttgarter lagen sie zurück. Gegen Osnabrück im Pokal lagen sie jetzt auch zurück. Das heißt, sie können ja sogar sagen, ja, okay, wir müssen uns jetzt doch echt noch mal ein bisschen zusammenreißen. Aber trotzdem fielen die ja 5-1 und 4-1 weg.
Also, das ist ja das Problem.
Das ist ja so das Eklige daran.
Ja, was ist denn, da denkst du, oh, weißt du denn, bist du ein paar Minuten lang, denkst du, oh, 1-0, ja, super, gegen Osnabrück, klasse. Ja, oder auch das andere Spiel da, ja. Da bist du hoffnungsfroh, ja, dann geht das bap, bap, bap. Ich habe da eine Halbzeit abgeschaltet, ne? Das kannst du ja nicht mehr angucken. Nee. Ja, die sind einfach zu überlegen. Ne? Also die müssen schon echt entweder richtig Stress in der Truppe kriegen zwischen den Jungs irgendwie. Die müssen irgendwie Verletzungspech haben oder sonst was, sonst sehe ich echt schwarz. Ne? Also im Moment würde ich sagen, die haben eine gute Chance, es wieder zu schaffen, auf jeden Fall. Ne? Aber pass auf, ich habe da auch noch mal eine andere. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe mal alle 2000er Jahre habe ich mal durchgecheckt. Ne?
Ja.
Aber wir als BVB haben auch einen Rekord. Und zwar aus dem Jahre 2010, 2011. Du erinnerst dich, Kloppo war Trainer.
Ja.
Wir wurden deutscher Meister. So.
Ja.
Und da übrigens in dem Jahr standen wir nicht am ersten Spieltag an erster Stelle, sondern ganz im Gegenteil. Wir standen zusammen mit Stuttgart auf dem 16. Tabellenplatz, Punkt und Tor gleich mit einer 0-2 Niederlage. Wir im ersten Spiel 0-2 verloren, zu Hause gegen Leverkusen.
Ah, ja,
zu Hause gegen Leverkusen. Stuttgart hat auch verloren. Also waren wir auf dem Relegationsplatz oder eben auf dem ersten Abstiegsplatz gleich, Punkt gleich und Tor gleich mit Stuttgart. Und sind dann Meister geworden. Ja, also es hat keine einzige Mannschaft bis jetzt geschafft, also in den 2000er Jahren, 15 Plätze vom ersten Spieltag bis zum Meistertitel gut zu machen.
Wow.
Ich meine, klar, eine Statistik, die man auch ein bisschen suchen muss, aber immerhin hat keine andere Mannschaft geschafft, auf jeden Fall. Ja. Und das Geile ist ja, dass Leverkusen, gegen die wir im ersten Spiel 2-0 verloren haben, zur Strafe auch noch Zweiter geworden ist. Ne?
Also, stimmt.
Ja,
1-0 für Köln.
Ja, also so ein schönes Ergebnis hat nicht mal Bayern geschafft, ja, vom Relegations- oder Abstiegsplatz. am ersten Spieltag zum Titel, hat sonst noch keine Mannschaft geschafft. Yeah!
Let's go! Ja, also wir haben doch noch einen Rekord.
Ja, genau, das meine ich ja. So, noch, und eins habe ich noch, eine Geschichte finde ich noch, sollten wir unbedingt, ja, die allerletzte, ja, dann machen wir auch Schluss, ey, weil das hat mich echt aus dem, also, mein Freund, ich komme jetzt zu Elversberg, ja, wir schauen ja auf den, auf die Geschichte des letzten Spieltags. Das war eigentlich für mich Elversberg, muss ich ehrlich sagen. Also ich saß ja in Ibiza, draußen am Pool, Samstagnachmittag, hab keinen Fußball geguckt, weil mich diese Spiele da übrigens ein Scheißdreck interessiert. Da war eigentlich alles klar, wer gewinnt und so weiter. Und dann rief mein alter Freund Yorgos Tsatsimakakis an. Einige, die Ältere werden sich vielleicht erinnern, der ist bei der FDP bekannt, war so Anfang der 2010 bis 15er Jahre. Jetzt ist er wieder in der FDP, wird im Saarland jetzt vielleicht sich bald da irgendwie für die nächste Wahl stellen, ja, auch für die FDP wieder. Und wir haben uns getroffen und dann hat er mir da auf Ibiza das hohe Lied des SV Elversberg gesungen, ne, und war begeistert und Video spielen und so weiter. Und ich saß also am Pool auf Ibiza und dann ging mein Handy klick klick und er, ja, hier ist die Hölle los, ich habe keine Stimme mehr. Ich denke, was ist da denn? Dann habe ich kurz im Kicker geguckt und dann führten die schon, ja. Und dann bin ich sofort natürlich ran und hab's eingeschaltet. Und ich habe nicht mehr abgeschaltet, ja, weil die so geil gespielt haben.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast.
Ich habe die Zusammenfassung also wirklich, gesehen, ja.
Ja, ich habe das Spiel dann, ich konnte nicht mehr wegschalten. Also es war so ein klasse Spiel. Die haben so voller Mut und Enthusiasmus gespielt. Also das muss ich ehrlich sagen, das war für mich eigentlich die Hauptgeschichte des Spieltags.
Auf jeden Fall.
Das erste Bundesligaspiel zu Hause, ja, so ein Verein in so einem kleinen Stadion im Saarland, ja, haut Leverkusen weg. Naja, im Bass noch ein bisschen eng, aber wie mit einer Überzeugungskraft und so. Das war wirklich schön anzusehen. Ja. Ja. Und ich würde das so im Nachgang als für mich als die Geschichte des Spieltags titulieren.
Da gehe ich auf jeden Fall mit. Also das war auch die Überraschung des Spieltags, muss man dazu sagen. Elversberg hat das richtig geil gemacht. Auch haben da hinterher kam ja das Interview von Vincent Wagner, dem Coach, der gesagt hat, ja, wir können halt Fußball spielen. Wir wollen uns nicht hier als Aufsteiger kleinreden lassen und dann nur noch verteidigen und unseren Spielstil über den Haufen werfen. Wir können Fußball spielen und dann spielen wir halt mit. Und das finde ich so eine geile Einstellung. Also das ist ja vor allem mal ein kompletter Gegenentwurf zu anderen Aufsteigern, die wir gesehen haben, die in der zweiten Liga dominieren, Ballbesitz, Fußball spielen und dann kommen sie hoch und dann müssen sie sich einigeln, weil sie Schiss haben, jedes Mal 4-5-0 zu kassieren. Elversberg spielt einfach mutig und das ist sehr erfrischend.
Ja, absolut. Ja, nee, war richtig toll. Auch die Zuschauerbilder und so, es war erfrischend. Also es war ein ganz toller Spieltag. Ich meine, klar, BVB natürlich vorne an, dieses Superspiel, trotz dieser ein, zwei kleinen Unebenheiten da, ne, mit dem Platzverweis und Verletzung und so, aber trotzdem Elversberg und sonst auch waren ja schöne Spiele, auch tolle Ergebnisse, Paderborn ja unentschieden und so, ne? Also ich bin guter Dinge, dass wir erstmal in den nächsten Wochen schon mal eine schöne Saison haben in der ersten Spielzeit, in den ersten Wochen und Monaten.
Die Bundesliga ist zurück und man merkt wahrscheinlich auch schon an der Folgenlänge, ich sehe es gerade gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Aber
ja, ich habe es auch gerade gesehen, wir sind ein bisschen lang geworden, glaube ich.
Die Bundesliga bietet so viele Geschichten, Borussia Dortmund bietet so viele Geschichten und ich freue mich, dass wir jetzt hier über einige sprechen konnten. Das hat sehr viel Spaß gemacht, dieser erste Spieltag, dieses DFB-Pokalspiel, ja, und unsere Aufnahme. Also, ich würde sagen, dabei belassen wir es, tippen tun wir nicht. Wir sagen aber, Dortmund gewinnt das Ganze am Wochenende, also so würde ich zumindest sagen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Geburtstag. ich hoffe, du kannst ihn ein bisschen genießen.
Ich glaube, ehrlich, ich bin so im Arsch, das kannst du mir nicht vorstellen. Ey.
Einfach auf der Couch flitzen.
Ja, ich werde mich gleich hinlegen und schön dahin schlummern. Ja.
Herrlich.
Und mich, an diese schöne eine Stunde 20 Minuten Unterhaltung gewöhnen. Also, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es trotz der Länge auch ein bisschen Spaß gemacht, habt ihr ein bisschen gelacht und auch vielleicht ein bisschen was dazugelernt.
Wir machen den Sack jetzt zu. Genau.
Hören wir uns nächste Woche wieder, nachdem der BVB den zweiten Sieg eingefallen hat.
So sieht's aus. Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Schildheuer. Alle Folgen auf radio91.2.de und überall, wo es Podcasts gibt.